Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, heute am Tag des offenen Denkmals kann man sich die Frage stellen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich eher eine, die dafür ist, die Dinge möglichst so zu erhalten, wie sie sind, prüft alles, das Gute behaltet, legt es nahe. Bin ich eine, die Sonntagmorgen eigentlich ohne zu überlegen zum Gottesdienst aufbricht, prüft alles, das Gute behaltet. Bin ich einer, der sagt, wow, was für eine Kirche, wie schön sie erhalten ist, der zu schätzen weiß, was in dieser Kirche alles hineingetragen und was für Impulse aus dieser Kirche hinausgegangen sind in die Stadtgesellschaft. Oder sind Sie der andere Typ, der sagt, wow, was für ein lebendiger Gottesdienst, wenn die Posaunen uns hier Klänge nahebringen, die wir so vielleicht noch gar nicht gehört haben. Wie lebendig, wie neu jeden Sonntag Gott sein kann, Gottesdienst sein kann. Es ist ein bisschen eine Typfrage, wie man mit den Dingen umgeht. Ich stelle mir vor, leider spiele ich nicht in einem Posaunenchor, beherrsche auch diese Instrumente nicht wirklich hinreichend, der Ansatz. Ich stelle mir vor, wie es bei euch sein mag. Da kommt Mara oder eine andere Chorleiterin und sagt, ich komme mit einem neuen Stück. Das habe ich auf einem Workshop kennengelernt. Da geht total die Post ab. Und dann guckt ihr auf das Notenblatt und die eine denkt, mein Gott, der Rhythmus. Wenn ich das nur sehe, die Punktierung und diese vielen kleinen Dinger da, also diese 16. oder so, oh, hoffentlich kriege ich das hin. Und die andere sagt, ach, so begeistert wie die Mara ist, können wir das richtig vorstellen. Ich höre schon, wie das klingt und sehe schon die Gottesdienstgemeinde, wie sie innerlich, wenn wir es dann aufführen, ein bisschen mitwippt. Es ist eine Typfrage und ein bisschen mischt sich das, Gott sei Dank, nicht nur im Posaunenchor mit den Typen, sondern auch in anderen Gruppen und wenn wir ehrlich sind, auch in uns selbst. Ich hoffe, keiner von euch ist nur das eine. Also, eine kritisch prüfende Seite, die die Chancen und Herausforderungen abwägt und die weiß, was es wert ist, aus Traditionen lebendig zu leben, und eine Seite, die neugierig ist und die sich begeistern lässt. Das lässt sich beim Jahreswechsel natürlich besonders gut beobachten. Die einen heben das Glas und stoßen euphorisch an auf all das Neue, als hätten sie nicht schon 40, 50 oder 60 Jahre erlebt. Und andere sind verhalten und können die Sorgenfalte zwischen den Augenbrauen kaum verbergen. Und dann habt ihr uns nun als Vorgabe dieses wunderbare Gottesdienstblatt gemacht. Wenn ihr da mal vorne drauf schaut, auf die Kinder vielleicht, zu dieser Jahreslosung, ein Bibelwort. Ein Wort, das man eigentlich am Silvesterabend oder am 1.1. hört und sagt, ja genau, das passt zum Beginn des neuen Jahres. Ich schmeiß alles aus meinem Leben raus, was nicht gut ist. Also was ungesund ist, zum Beispiel zu viel Stress, sich zu doll ärgern. Ich will ein bisschen mehr üben, ich will sowieso viel mehr lesen, ich will auch mehr Freizeit. Und wenn dann noch Zeit ist, würde ich meinen Einsatz für andere auch noch erhöhen. Wir wissen, die Halbwertszeit unserer Vorhaben ist so lala. Aber ihr wollt nicht aus dem Blick verlieren, wie das Jahr geistlich verankert ist. Unterjährig, wir sind im dritten Quartal 2025, unterjährig schauen wir noch einmal auf die Jahreslosung und merken, es geht überhaupt nicht um gute Vorsätze, sondern es geht um das Gute an sich. Einleuchtend. Wer von uns würde nicht sagen, klar, ich will mein Leben am Guten an sich ausrichten, am Richtigen. Ich fühle mich dem Guten verpflichtet. Was genau das freilich ist, wie das aussieht und wie es eben auch nicht aussieht, das unterscheidet dann schon die Fähigkeit, dazu braucht es dann schon die Fähigkeit zur Unterscheidung, die dann auch die Entscheidung evoziert. Das hat etwas mit Sortierarbeit zu tun und spätestens dann muss ich eben auf das Bild, auf dem Programm schauen. Ich weiß nicht, was Ihre erste Assoziation war. Meine ist natürlich Aschenputtel. Aschenputtel. Das Aschenputtel wird verdonnert, um nicht auf dumme, aber eigentlich schöne Gedanken zu kommen, sich möglichst stundenlang zu beschäftigen. Aschenputtel bekommt die Aufgabe im Märchen, eine schier unlösbar scheinende Aufgabe zu lösen, wie Sisyphus. Scheint schier unlösbar. Deshalb im Märchen das Durcheinander mit den Linsen, Sie erinnern sich, wie die dahin geschüttet werden, damit sie nicht zum Ball gehen kann. Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Das funktioniert nur, weil die Tauben ihr zu Hilfe kommen. Helfende Tauben. Und auch sonst mit den Lebensmitteln ist das ja noch relativ leicht, das Gute und das Schlechte zu unterscheiden. Gott sei Dank gibt es Stempel auf den Lebensmitteln oder man merkt es auch so, was da wohl gut ist und was eher verderblich oder gar verdorben ist. Da achten wir sehr genau drauf, wie wir uns ernähren. Was bekommt mir gut? Beliebte Leitfrage, und wenn du dann in einer Gemeinschaft mit vielen am Tisch sitzt, dann kommen da relativ schnell die vielen Unverträglichkeiten zutage, ich könnte auch sagen zu Tische. Und ich frage mich oft, wie schafft die Küche das eigentlich, all diesen besonderen Unverträglichkeiten gerecht zu werden und gut schmeckende Speisen auf den Tisch zu bekommen. Aber ich weiche ab. Oder doch nicht? Ist es vielleicht ein ganz hilfreiches Kriterium, auch beim Guten zu fragen, ob mir das bekommt? Freilich wäre damit die Tiefe des Bibelwortes nicht hinreichend ausgeleuchtet. Unschwer, und das denken Sie schon die ganze Zeit, kann es ja nicht nur darum gehen, das zu überlegen, was mir gut bekommt. Oder dir. Da sind wir dann schnell in den Dynamiken voneinander wie sich widersprechenden Einzelinteressen. Machen wir die Bläserfahrt nach X oder Y? Fahren wir mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Das ist mal noch eines der eher leichteren Beispiele. Das Gute für den einen muss nicht zwangsweise das Gute für den anderen sein. Gottes Definition? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was was der Herr von dir fordert. Gebote halten, barmherzig sein, wenn das Brot, das wir teilen, zur Rose blüht. Zur Rose wird. Da sind die Kriterien eigentlich schon genannt. Und trotzdem kennen wir nicht ganz genau die Definition für das Gute. Wenn ich in der Genesis lese, also in den Schöpfungsgeschichten, dann erzählt dort unsere Heilige Schrift, die Bibel, dass eine Sache, ein Werk, das Entstandene am Ende der Schöpfung von Gott angesehen wird. Dass er gewahr wird, wie es denn so geworden ist, sein Schöpferwerk. Die meisten wissen, was da steht. Und Gott sprach, siehe, es war sehr gut. Also, wenn es sehr gut geworden ist, hätte es wohl auch weniger gut werden können, mittelmäßig oder gar misslingen. Gott prüft also auch. Sein Schöpferwerk prüft er und seine Geschöpfe. Uns, anders lässt sich das kaum denken und glauben. Prüft alles, sagt die Jahreslosung. Und manchmal, wenn ich morgens so die Zeitung aufschlage oder am Nachmittag, denke ich, ach, übertreiben wir es nicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mit den Prüfungen? Gibt es eigentlich irgendetwas, das nicht von allen Seiten beleuchtet, ausgeleuchtet, geprüft, verkostet, für falsch, für zu leicht, für zu schwer, für zu oberflächlich, für zu, ich weiß nicht, was gefunden wird. Ein bisschen prüfmüde sind wir doch auch in diesem Dauerprüfmodus, in dem alles und jedes steht, auch bei uns in der Kirche. Prüfmodus. Evangelische Selbstprüfungen ziehen durchs Land. Steht vieles auf dem Prüfstand in unserer Kirche, in unseren Gemeinden. Fehler werden eingestanden, neue Konzepte werden geschrieben, Schulungen werden durchgeführt. Je weiter die Menschen von außen auf uns schauen, desto kritischer scheinen sie mir zu sein. Ich habe manchmal den Verdacht, dass andere meinen, wir könnten uns doch selbstkritisch bis zum Ende prüfen. Nee, nee, so wird das nichts. Das ist ein allzu schräges. Es ist ein falsches Bild. Ein Bild, dass das viele, wofür wir selbstverständlich stehen. Was sage ich heute Morgen? Das offene Denkmal und das lebendige Gespräch untereinander und mit unserem Schöpfergott. Dass das viele Gute, das vor Ort in den Gemeinden geschieht, dass dem nicht die Luft genommen wird. Prüft alles, das Gute behaltet. Das ist doch eine starke Ansage. Eine Ansage, die klar macht, lasst euch von den negativen Botschaften nicht den Verstand verhängen. Prüft wirklich alles. Nehmt es in Augenschein und seht auch das Schöne und Gute. Schaut, was in den Kinderfreizeiten und Bläserworkshops geschieht, in den Landesjugendcamps und in der Sterbebegleitung. Schaut, wie ehren- und hauptamtliche Menschen sich aus dem Geist Jesu, im Geist Jesu, in den Räumen bewegen, in denen Menschen ein Brot, ein Wort, Kirchentage, Kirchentage, stille Gebete, ein Jetztwissen um die, die heute gerne mit uns ihr Gottesdienst gefeiert hätten, aber nicht kommen können. All das, ist das nicht doch gut? Es gibt den Trend gesamtgesellschaftlich, und Sie spüren schon, dass ich den durchaus kritisch sehe, an möglichst niemanden und nichts ein gutes Haar zu lassen. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisch sein sollen, aber wir können einer Haltung des argwöhnischen Kontrollettis, der kann ich jedenfalls nicht abgewinnen, weil sie uns erstickt und weil sie nicht dem Leben dient. Ich höre Gottes erstes Wort immer erstmal und sehe, es war sehr gut. Und da hat er auf uns geguckt, die Schöpfung. Es war sehr gut. Es gibt auch diese andere Art des Prüfens, die prüft, weil sie neugierig ist aufs Leben. Eine Neugier, die wissen will, was da noch so im Spiel ist. Was will mir denn dieses schwierige Leben, so eine Gemeindesituation, vielleicht noch zeigen, was ich noch gar nicht kannte? Bei genauem Hinsehen hat Paulus dieses kreative Prüfen im Sinn, nicht das Zerfleischende. Denn er schreibt zwei Verse, wir haben es gerade gehört, vorher, vor unserer Jahreslosung: den Geist unterdrückt nicht. Prüft geistreich. Es geht um ein Prüfen, das sich im Mutigen erprobt, ins Risiko geht. Alles prüfend könnten wir neugierige Glaubensdraufgänger sein. Ausprobieren, was gut tut, überraschend gelingt, darauf kommt es an. Fragen Sie sich, wie das gehen kann, dann bin ich wieder bei Paulus, da steht nämlich nicht, ich prüfe alles und behalte das Gute, sondern da steht ein Plural. Prüft, oder je älter die Bildübersetzung, prüfet, da kommt sogar noch ein E dazwischen, prüfet, macht das miteinander. Tauscht euch dazu aus, was richtig und falsch sein könnte. Sucht, dass ihr dazu im Gespräch seid. Es geht darum, gemeinsam geistreich zu werden, zu bleiben, neu zu werden. Jede auch fremd oder verrückt erscheinende Idee einmal erst sein zu lassen und nicht gleich im Keim zu ersticken. Jesus von Nazareth ist mir mit seinen Leuten ein Stück Vorbild dafür, für eine Haltung, in der das nicht in der Typfrage auseinanderhält, nur das eine oder nur das andere. Er ist fest verwurzelt in Gott und empfängt seine Alltagskraft im Gebet und Bindung an Gottes Gebot und Verheißung. Und trotzdem ist sein Leben immer ein im Augenblick schauen, was nötig ist. Der von Gott begeisterte Neugierige, beides ist er. Der Gott uns nahe bringende Bewahrer und der von Gott begeisterte Neugierige, der hinausgeht auf die Plätze, Freude hat an der überraschenden Begegnung und am aufrüttelnden Wort, am prophetischen Wort, der das Leben immer wieder auf die Probe gestellt hat und sich nicht mit dem zufrieden gegeben hat, was so der Fall ist, der dabei so viel riskiert hat, dass es um ihn selbst ging. Gerade darin, so glaubte auch Paulus, so glauben auch wir, gerade darin zeigt sich Gott. Ich höre heute, liebe Schwestern und Brüder, am 14. September, prüft alles. Behaltet, was ihr gemeinschaftlich und im Sinne Gottes für gut erachtet. Prüft alles. Gott verspricht uns heute und morgen, dass das Gute sich zeigt. Gott verspricht uns, dass er sich im Guten selbst zeigt.